Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Und das sind unsere Themen. Japan bekommt einen neuen Regierungschef, schon wieder. Es ist der 5. in 6 Jahren. Nur was kann Yoshihiko Noda besser machen als seine Vorgänger? Dann Libyen vor der Befreiung. Der militärische Einsatz war erfolgreich, sagt die NATO, aber war er auch völkerrechtlich zulässig? Und schließlich arabischer Frühling. Am Zürcher Theaterspektakel hat der Diktator menschliche Züge.
Notre Tyrann, notre Diktateur, il faut montrer sa dimension humaine. Il sera encore plus redoutable.
Das mache ihn umso bedrohlicher, sagt der Autor Fadel Shaibi. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler und Ursula Furgler mit den Nachrichten.
In Japan soll der bisherige Finanzminister Yoshihiko Noda neuer Regierungschef werden. Die regierende Demokratische Partei hat den 54-Jährigen zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Noda setzte sich in der Stichwahl gegen Industrieminister Banrika Iida durch. Das japanische Parlament wird Noda morgen Dienstag zum Nachfolger von Naoto Kan als Premierminister wählen. In Libyen halten Rebellen mehrere hundert Gefangene fest, darunter zahlreiche Ausländer. Dies gab ein Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Genf bekannt. Bei den Ausländern handelt es sich vorwiegend um Menschen aus dem südlichen Afrika. Über den Zustand der Häftlinge konnte der Sprecher keine Angaben machen. Zuvor hatte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch von neuen Gräueltaten in Libyen berichtet. In Griechenland fusionieren 2 Großbanken. Die Eurobank und die Bank Alpha würden künftig gemeinsam geschäften, teilten beide Finanzunternehmen mit. Der Golfstaat Katar wird 17% der Aktien der neuen griechischen Bank halten. Der Zusammenschluss kam unter dem Druck der Schuldenkrise in Griechenland zustande. Die beiden Banken erhoffen sich Einsparungen von rund 650 Millionen Euro innerhalb 3er Jahre. In Mailand haben gut 1000 Stadt- und Gemeindepräsidenten aus ganz Italien gegen die Sparpläne der Regierung von Ministerpräsident Berlusconi demonstriert. Auch die Stadtpräsidenten von Rom und Mailand nahmen an der Kundgebung teil. Nach den Plänen der Regierung müssen die lokalen Verwaltungen 9 Milliarden Euro an das Paket zur Eindämmung der Staatsschulden beisteuern. Dafür sollen kleine Gemeinden fusioniert und 1/3 der 110 Provinzen wegrationalisiert werden. Denner hat im Rechtsstreit mit Nestlé um seine Kaffeekapseln einen Teilerfolg erzielt. Der Discounter darf seine Nespresso-kompatiblen Kapseln ab sofort wieder verkaufen. Das St. Galler Handelsgericht habe einen vorläufigen Verkaufsstopp aufgehoben, bis das Gericht den Fall neu beurteilt habe, schreibt Denner in einer Mitteilung. Ein Gutachten müsse klären, ob die Marke Nespresso schützenswert sei, sagte eine Sprecherin von Denner gegenüber Schweizer Radio DAS. Die Gewerkschaft Unia hat eine Kampagne lanciert gegen Fremdenfeindlichkeit. Sie wolle unter dem Motto »Ohne uns, keine Schweiz« ein Zeichen setzen gegen das Klima der Ausgrenzung, das hierzulande herrsche, schreibt die Gewerkschaft. Denn gäbe es in der Schweiz keine ausländischen Arbeitskräfte, könnten viele Stellen nicht besetzt werden, etwa im Bau oder in der Pflege. In Rüffenacht im Kanton Bern haben mehr als 350 Schülerinnen und Schüler mit einem neuen Sportförderungsprogramm des Bundes begonnen. Das Programm mit dem Namen Schule bewegt verpflichtet die Lehrkräfte, die daran teilnehmen, ihre Klassen zusätzlich zum Sportunterricht täglich 20 Minuten lang zu bewegen. Landesweit haben sich für das neue Schuljahr bisher 1400 Klassen mit rund 28.000 Kindern und Jugendlichen eingeschrieben. In der Schweiz würden die hohen Mietkosten viele Senioren und Behinderte in die Armut treiben. Das haben Senioren- und Behindertenverbände vor den Medien in Bern erklärt. Sie fordern, dass der Bundesrat den Höchstbetrag für Mietzinszuschüsse von Ergänzungsleistungsbezügern um knapp 2.000 Franken pro Jahr anhebt. Der Bundesrat habe die Mietzuschüsse vor 10 Jahren zum letzten Mal erhöht, erklärten die Verbände. Seither seien die Mieten um 15% gestiegen. Die Betreiber eines Atomkraftwerkes handeln unlauter, wenn sie in einem Werbespot behaupten, CO2-freien Strom zu produzieren. Zu diesem Schluss kam die Schweizerische Lauterkeitskommission, das Selbstkontrollorgan der Werbebranche. Die Kommission war eingeschritten, nachdem ein Konsument eine Beschwerde eingereicht hatte. Die Lauterkeitskommission erklärt in ihrem Entscheid, wer in der Werbung eine Behauptung aufstelle, müsse beweisen können, dass diese korrekt sei. Der Schweizer Franken hat sich erneut deutlich abgeschwächt. Für einen Euro musste man am Nachmittag wieder fast einen Franken 20 zahlen. Der Dollar kostet wieder über 82 Rappen. Die aktuellen Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.446 Punkten, plus 2,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.462 Punkten, plus 1,6%. Der Euro wird zu einem Franken 18,70 gehandelt, der Dollar zu 81 Rappen 82. Der Sommer 2011 war punkto Regen und Sonnenschein im langjährigen Mittel. Zu diesem Ergebnis kommen die Meteorologen von SF Meteo. Bei der durchschnittlichen Niederschlagsmenge gab es zwei markante Abweichungen. Im Wallis war es etwas zu trocken, in der Ost- und Südschweiz, besonders im Tessin, viel zu nass. Die Prognosen. Morgen Dienstag lockern sich Wolken und Nebel am Vormittag auf. Es wird oft sonnig. Über den Alpen und Voralpen gibt es rasch Quellwolken. Es bleibt aber meist trocken. Die Temperatur steigt auf 21 Grad. Auch im Wallis und im Süden ist es oft sonnig bei rund 25 Grad. Am Nachmittag sind am Alpen-Südhang einzelne Schauer möglich. Am Mittwoch ist es meist sonnig, in den Bergen bilden sich Quellwolken. Am Abend gibt es einzelne Platzregen oder Gewitter. Die Temperaturhöchstwerte steigen auf 24 bis 27 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr, die Verkehrsübersicht in Kurzform. In der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich, Stau nach einem Unfall zwischen Bern-Neufeld und der Verzweigung Schönbühl. Rückstau bildet sich auf der A6 zwischen der Bern-Ostring und der Verzweigung Wankdorf. In der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen Stau nach einem Unfall zwischen dem Limmataler Kreuz und dem Brüttiseller Kreuz. In der Zentralschweiz auf der A4 Richtung Brunnen Stau nach einem Unfall zwischen Affoltern am Albis und der Verzweigung Rüttihof. Rückstau bildet sich auch auf der A4a zwischen Baar und der Verzweigung Blegi.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und so geht's hier weiter. Nicht blenden, sondern zupacken. Japans künftiger Regierungschef will die Wirtschaft auf Kurs bringen. Wir fragen, hat er das Format dazu? Unser Schwerpunkt. Dann durchwachsene Bilanz. Die NATO hat den Sturz von Gaddafi beschleunigt. Doch der Einsatz taugt kaum als Rezept für die Zukunft. Einfache Botschaft.
Unser Slogan wird sein, einfach menschlicher, simplement plus humain.
So will die christlich-soziale Partei ihren einzigen Nationalratssitz retten. Weniger Verkehr will die Städteinitiative. Wie schwierig das zu erreichen ist, weiß die Stadt St. Gallen. Der Fall des Diktators. Am Theaterspektakel in Zürich ist der arabische Frühling bühnenreif. Und schließlich: Der Irakkrieg war ein Fehler, sagt Rami Khoury, der Beiruter Publizist.
It was an immense mistake, and I believe it wasn't just a mistake, it was a crime, for which people still need to be held accountable.
Nicht nur ein Fehler, sondern ein Verbrechen, für das man einzelne Leute zur Verantwortung ziehen sollte. Unsere Serie 10 Jahre nach 9/11. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Es war eine Stichwahl und der beliebte ehemalige Außenminister blieb überraschend auf der Strecke. Neuer Parteichef von Japans regierender Demokratischer Partei wird Finanzminister Yoshihiko Noda. Morgen wird Noda vom Parlament auch zum Nachfolger von Regierungschef Naoto Kan gewählt, der wegen Missmanagement nach der Fukushima-Katastrophe zurücktrat. Aus Tokio zunächst der Bericht von Martin Fritz.
Mit Yoshihiko Noda schwenken Japans ursprünglich eher linksorientierte Demokraten mehr zur Mitte. Der neue Premierminister will sich nämlich um eine enge Zusammenarbeit mit der Opposition bemühen, die während des letzten Jahres mit Hilfe des von ihr kontrollierten Oberhauses die meisten Gesetzesvorhaben der DPJ blockiert hat. Wir befinden uns in einem nationalen Notstand, warnte Noda und begründete dies mit dem Atomdesaster, dem Wiederaufbau und der Wirtschaftskrise. Alle müssten in dieselbe Richtung schreiten. Das gelte auch für seine eigene, in sich zerstrittene Partei. Noda?
Dakara, minnade!
Wir sollten eine stabile und zuverlässige Politik machen, sonst wird unsere Partei zu Staub zerfallen. Das würde nur die alte Politik freuen. Für Kompromisse mit der Opposition ist Noda bereit, einige Eckpositionen seiner Partei aufzugeben. Bislang setzte die DPJ darauf, durch höhere Sozial- und Staatsausgaben die Wirtschaft anzukurbeln und gleichzeitig die Verschwendung von Steuergeldern zu stoppen. Da beides nicht richtig gelungen ist, möchte Noda nun einen fiskalpolitischen Sparkurs einschlagen. Es sei ein Betrug, den nächsten Generationen Schulden zu hinterlassen, zitierte er vor kurzem den ersten US-Präsidenten Thomas Jefferson. Nach seiner Ansicht hat Japan diesen Betrug in nationalem Maßstab begangen. Außer durch mehrere Eingriffe am Devisenmarkt gegen den starken Yen war Noda bisher kaum aufgefallen. Die Ankündigung seines Vorgängers Kahn, aus der Atomenergie auszusteigen, hatte er als Traum eines Einzelnen abgetan. Aber auch Noda will keine neuen Atomreaktoren mehr bauen. Abgeschaltete Meiler sollen aber nach Sicherheitsprüfungen wieder ans Netz gehen.
Japan, die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt, hat also bald wieder einen neuen Premierminister. Es ist der 5. in 6 Jahren. Wofür steht Yoshihiko Noda? Hat er das Format, die nötigen Visionen, um Japan voranzubringen? Das habe ich den Politikprofessor Patrick Köllner gefragt. Er ist Direktor des GIGA-Forschungsinstituts für Asienstudien in Hamburg.
Er gilt als durchaus versierter Fachpolitiker, der auch in der Lage ist, eloquent Politikinhalte zu vermitteln. Er ist indes kein großer Charismatiker, wie es vielleicht der ehemalige japanische Premierminister Koizumi war, an dem sich alle seine Nachfolger bisher messen durften.
Naoto Kan ist über sein Krisenmanagement gestolpert, die schlechte Bewältigung der Tsunami-Folgen und der Atomkatastrophe von Fukushima. Was kann denn der Neue besser machen als sein Vorgänger?
Was er besser machen kann, ist sicherlich das Kommunikationsmanagement. Der Umgang mit der Krise in und um Fukushima hat gezeigt, dass es hier deutliche Begrenzungen gegeben hat. Und insofern ist da vielleicht auch ein Fenster der Gelegenheit verpasst worden, um Japan in energiepolitischer und anderer Hinsicht auf eine neue Bahn zu bringen.
Der Aufbau dieser zerstörten Landstriche durch den Tsunami, auch eben Fukushima, der kostet Milliarden und das mit riesigen Staatsschulden im Rücken und zu einer Zeit, in der die japanische Wirtschaft stagniert. Wie will das Noda finanzieren?
Es gibt ja grundsätzlich die Möglichkeit, das zum einen über Steuererhöhungen anzugehen, zum anderen aber ist es auch möglich, bestimmte Ausgaben über Staatsanleihen etc. zu finanzieren. Hier hat sich Noda noch nicht genau festgelegt, zumal er weiß, dass Steuererhöhungen natürlich Gift in diesen Zeiten der konjunkturellen Schwäche sein können.
Yoshihiko Noda steht an der Spitze einer ziemlich zerstrittenen Partei. Die Demokratische Partei ist ja erst vor 2 Jahren an die Regierung gekommen und man hatte da sehr viele Vorschusslorbeeren. Es gab Versprechungen aufzuräumen, Verkrustungen zu lösen, den Reformstau zu beenden. Was ist davon übrig geblieben?
Die DPJ ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben, hat vielleicht auch von Anfang an auf die falschen Themen gesetzt. Man hoffte allerdings trotzdem, dass eine ganze Reihe der Versprechungen, die im Wahlprogramm der DPJ enthalten waren, zentrales Slogan war ja von Investitionen in Beton zu Investitionen in Menschen, dass hiervon einiges übrig bleibt. Doch gerade jetzt die Krise im Gefolge von Fukushima wird es fast unmöglich machen, diese Versprechungen wie zum Beispiel deutlich höheres Kindergeld etc. zu tätigen.
Aber das ist also weniger dem eigenen Programm und dem politischen Enthusiasmus geschuldet, als vielmehr eben dieser verheerenden Naturkatastrophe.
Es ist zu einem guten Teil der verheerenden Katastrophe dieses Jahr geschuldet, dass einem jetzt die Hände gebunden werden. Aber sicherlich war es auch so, dass von Anfang an einfach zu viel versprochen worden ist. Man hatte ja argumentiert, man findet das Geld, das für die neuen Ausgaben notwendig ist, durch Kürzungen im bestehenden Etat. Und hier ist man einfach nicht in dem Maße fündig geworden, wie man das gehofft hat. Es hat aber sicherlich eben auch mit dem Führungsstil der bisherigen beiden Premiers von der DPJ, Hatoyama und Kan, zu tun. Also insofern nicht alles ist durch die Katastrophe dieses Jahr zu erklären und schon gar nicht zu entschuldigen.
Und jetzt gibt es also wieder einen kleinen Neuanfang mit Yoshihiko Noda, aber seine Möglichkeiten sind begrenzt. Er hat ja nicht in beiden Kammern die absolute Mehrheit, also muss er mit der Opposition zusammenspannen.
Noda weist weniger Ecken und Kanten auf als sein Vorgänger. Das dürfte das einfacher machen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat die Liberaldemokratische Partei Japans natürlich ein Interesse daran, möglichst schnell wieder an die Regierung zu kommen. Die Opposition wird versuchen, so früh wie möglich eben einen Sturz des Premiers und damit verbunden dann irgendwann auch der Regierung zu erlangen. Und insofern sind die Aussichten auf tatsächlich ein konstruktives Zusammenarbeiten der beiden Parteien recht beschränkt. Und es ist sicherlich auch so, dass sich die japanische Parteipolitik, zumal im Parlament, immer mehr zu einer arenenartigen Konfrontation entwickelt. Da geht es wenig um Inhalte als vor allen Dingen um Personalisierung und Skandalisierung. Das lässt leider nicht auf viel Gutes in den nächsten Monaten hoffen.
Einschätzungen des Politikprofessors Patrick Köllner. Er ist Direktor des GIGA-Forschungsinstituts für Asienstudien in Hamburg. Zwar hüten sich alle vor triumphierenden Gesten und Worten, dennoch ist klar, die Zerschlagung der Gaddafi-Herrschaft in Libyen gilt auf Seiten der NATO-geführten Allianz als Großerfolg. Kritik, etwa, dass man nicht neutral war, dass man das UNO-Mandat zu sehr strapazierte, die ertönt kaum noch. Trotzdem ist es fraglich, ob die Operation Unified Protector zum Modell werden könnte für künftige Einsätze gegen Despoten. Fredrik Steiger.
Selten waren sich die internationalen Akteure, UNO, NATO, Arabische Liga und die meisten Regierungen derart einig wie im Fall Libyen und Gaddafi. Bemerkenswert rasch und scharf wurde eine UNO-Resolution formuliert, die weitreichende Maßnahmen zum Schutz der libyschen Zivilbevölkerung erlaubte. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon behauptete leicht übertreibend gar:
The Security Council Resolution 1973 was adopted.
Die gesamte Weltgemeinschaft stehe entschlossen hinter der Resolution. Richtig ist, selbst aus Russland und China, sonst vehemente Gegner humanitärer Interventionen, gab es bloß moderaten Widerstand. Das Böse verkörperte auch für die UNO stets Muammar al-Gaddafi. Bloß einzelne Völkerrechtler hielten die UNO-Resolution von Anfang an für viel zu weitgehend. Manche kritisieren allerdings jetzt im Rückblick die fehlende Neutralität der Anti-Gaddafi-Allianz, etwa der Politologe David Sylvan vom Institut für internationale Beziehungen in Genf.
From the point of view of legality, I think this is extremely questionable.
Rechtlich gesehen gäbe es große Fragezeichen. Zwar habe, anders als im Irak, hauptsächlich die libysche Opposition gegen den Diktator gekämpft, doch die NATO habe ihr offenkundig geholfen. Anders sieht das Professor Julian Lindley-French von der britischen Denkfabrik Chatham House. Er attestiert der NATO, sich weitgehend an den Wortlaut und den Geist des UNO-Mandates gehalten zu haben. Aber er räumt ein: Nachdem die NATO zunächst einen Völkermord in Benghazi verhindert habe, habe sie zunehmend die Opposition und deren Vorrücken unterstützt. Das Mandat lasse sich aber so interpretieren, dass das in Ordnung ging. Dabei hatte die Allianz auch Glück. Es gäbe nämlich bisher keine Belege dafür, dass die Rebellen ihrerseits Zivilisten angegriffen hätten. In diesem Fall hätte sich die NATO gemäß Mandat auch gegen die libysche Opposition wenden müssen. Nach dem Fiasko im Irak, dem Dauertrauerspiel in Afghanistan, sei der Libyen-Einsatz endlich wieder ein Erfolg für den Westen. In Washington freut man sich besonders über den Entschluss, nicht allein mit dem Stars and Stripes-Banner vorangegangen zu sein, sondern sich in eine international breit abgestützte Koalition integriert zu haben. Für den Strategieexperten Lindley French ein Zukunftsmodell.
One cannot always look to NATO, in particular the Americans and the British, to take the lead, because
Man könne nicht stets auf die NATO und die USA und Großbritannien blicken, wenn es irgendwo in der Welt ein Problem militärisch zu lösen gelte. Zumal deren Armeen schrumpften und auch das politische Gewicht des Westens abnehme. Außerdem handle der Westen allein, hagle es stets Kritik. Tue nichts, werfe man ihm Teilnahmslosigkeit vor. Tue etwas, sei von Imperialismus die Rede. Ungewiss ist hingegen, ob der Libyen-Einsatz das völkerrechtliche Prinzip stärkt, eine Bevölkerung dürfe, ja müsse notfalls auch vor ihrer eigenen Regierung geschützt werden. Professor David Sylvan rechnet gar mit einem gegenteiligen Effekt.
Oh no, if anything, I would say that there will be lots and lots of hesitation.
Gerade Moskau und Peking dürften sich künftig noch stärker wehren, denn derartige Interventionen würden sich wohl primär gegen ihre Potentatenfreunde richten. Ohnehin bedeutet der Sieg gegen Gaddafi, so der französische Stratege Professor François Hesbourg, keineswegs, dass man nun etwa in Syrien ähnlich vorgehe.
C'est comme toujours dans la vie, il y a ce que l'on veut faire et il y a ce que l'on peut faire.
Im Leben gäbe es Dinge, die man tun wolle und solche, die man tun könne. In Libyen seien Wollen und Können zusammengekommen. Syrien jedoch sei viel komplexer, politisch wie militärisch.
Dans le cas de la Libye, il était possible, on pouvait le faire.
Fast alles spreche derzeit im Fall Syrien gegen ein militärisches Eingreifen. Das sei zwar ethisch und moralisch störend, aber realpolitisch vernünftig. Libyen ist also ein Einzel- und kein Modellfall. Ein Land mit einem Tyrannen ohne mächtige Freunde, ohne potente Armee, in einem Land ohne große strategische Bedeutung. Einen solchen Fall wird es so schnell nicht mehr geben.
Der Bericht von Fredrik Steiger. Die CVP kennt jeder. Sie ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil schweizerischer Politik. Verglichen damit ist deren kleine Schwester, die Christlich-Soziale Partei, ein Winzling. Sie hat in Bern nur gerade eine einzige Nationalrätin. Noch, denn der Sitz wackelt. Das war an der Delegiertenversammlung der CSP Freiburg allen klar. Patrick Mühlhauser über eine Partei mit höchst ungewisser Zukunft.
Ein kleiner Saal im Bahnhof Büffe im freiburgischen Düdingen. Draußen blitzt und donnert es, drinnen ist es heiß. Eine Frau hält eine engagierte Rede.
Unser Slogan wird sein, einfach menschlicher, simplement plus humain.
Marie-Thérèse Weber-Gobbe, seit 3 Jahren Freiburger CSB-Nationalrätin.
Das ist das, was es braucht, in der Politik, in der schweizerischen Politik, etwas menschlicher, etwas Solidarisches.
Solidarität, das Fundament der CSB Schweiz. Die Partei setzt sich ein für eine sichere AHV, eine Einheitskrankenkasse, eine Schule, die Schwache fördert. Die CSB will gerechte Löhne, Ausländer integrieren und propagiert seit Jahren den Atomausstieg. Die Anliegen seien sehr vielfältig, erklärt Marius Ackermann, von Berufes wegen Naturschützer und Präsident der CSB Schweiz.
In der Natur ist es so, dass Biotope, welche sehr artenreich sind, viel stabiler sind als Monokulturen. Und ich denke, das ist auch bis zu einem gewissen Punkt in der Partei so.
Entstanden ist die CSB während der Industrialisierung. Der soziale Flügel der damaligen CVP, der katholisch-konservativen, machte sich Sorgen um die Probleme der neu entstandenen Arbeiterschicht. In einigen Kantonen entstanden parteiinterne Konflikte. Es kam zum Bruch zwischen CSB und CVP.
Die CSB ist aus einer Frust, aber aus einer Gegenbewegung entstanden, weil sich die Leute ungerecht behandelt fühlten.
Eigenständig wurde die CSB zuerst im Kanton Jura, es folgten Luzern und Freiburg, später Zürich, Zug und Obwalden. In anderen Kantonen ist die CSB bis heute Teil der CVP geblieben. Marius Ackermann bedauert dies sehr.
Das Tragischste ist im Kanton Wallis, oder, wo das Oberwallis weiterhin gemeinsame Sache mit der CVP macht, wogegen das Unterwallis der CSB Schweiz beigetreten ist.
Seit 2005 gehört die französischsprachige CSB Unterwallis zur CSB Schweiz. Der Präsident hofft, dass das deutschsprachige Oberwallis früher oder später folgt.
Es ist ja nicht verboten, sich weiterzuentwickeln, oder?
Doch vorerst geht es für die CSB Schweiz darum, bei den eidgenössischen Wahlen den einzigen Sitz zu verteidigen. Ihre Vertreterin in Bern, Marie-Therese Weber-Gobbe, muss sich mächtig ins Zeug legen. Sie hat ihren Sitz vom charismatischen Hugo Fasel, dem heutigen Direktor von Caritas Schweiz, geerbt. Dank ihm hatte die CSB Freiburg kantonal zeitweise über 15% Wähleranteil. Heute erreicht sie nur noch die Hälfte davon. Sie hat nicht Hugo Fasels Ausstrahlung, das weiß seine Nachfolgerin.
Ich bin nicht die Kopie von Hugo Fasel, das stimmt. Ich habe auch nicht dasselbe Netzwerk, wie er hat.
Fasels Netzwerk liegt jedoch im Gegensatz zu ihr vor allem außerhalb des Kantons. Die Parteikollegen im Saal des Bahnhofbüffes Düdingen wissen, es wird schwierig, den Sitz halten zu können. Zweckoptimismus ist angesagt.
Marie-Therese ist auf jeden Fall eine sehr gute Kandidatin und die hat das bis jetzt so super gemacht, ist so engagiert und glaubwürdig und integer.
Es wird hart, das ist sicher.
Hoffen tun es.
Es wird hart, es gibt eine Haufen Arbeit liegt vor uns, aber ihr habt ja gesehen, heute Abend, wir sind alle motiviert und voller Elan.
Trotz Elan, die Partei bangt nicht nur um den Sitz von Freiburg, es geht auch gleich um die Zukunft der CSB auf nationaler Ebene. Marie-Therese Weber-Gobbe glaubt an ihre Chance.
Je suis très enthousiaste et on verra dans deux mois. Merci.
Und der Applaus gilt vielleicht auch ein bisschen für Patrick Mühlhauser. Die Förderung des öffentlichen Verkehrs, des Veloverkehrs und der Fußgänger ist das Ziel des Vereins Umverkehr. Er verfolgt es unter anderem mit sogenannten Städteinitiativen. In Basel und St. Gallen wurden diese Volksbegehren angenommen. Am Wochenende stimmt die Stadt Zürich darüber ab. Konkret soll dort der Anteil des motorisierten Individualverkehrs innerhalb von 10 Jahren um 10% gesenkt werden. Doch was haben die bisherigen Städteinitiativen gebracht? Sascha Zürcher hat in St. Gallen nachgefragt.
Mehr öffentlicher Verkehr, mehr Velowege und weniger Autos in der Stadt. Für diese Forderung der Initiative setzte sich neben der Umweltorganisation Umverkehr vor allem der VCS der Sektion St. Gallen-Appenzell ein. Der Geschäftsleiter Robert Furrer zieht rund 18 Monate nach Annahme der Initiative eine durchzogene Bilanz.
Es muss so sein, dass man die Schwächsten zuerst nimmt und sagt, es braucht ein so breites Trottoir, damit ein Rollstuhlfahrer oder eine Mutter mit dem Kinderwagen durchgehen kann. Es braucht einen Radstreifen, der so breit ist, dass auch ein Kinderanhänger durchfahren kann, ohne Gefahr zu laufen, vom Bus überrollt zu werden. Und dieses Umdenken, das hat noch nicht stattgefunden.
Im Gegensatz zu Zürich hatte die Initiative in St. Gallen keine prozentuale Abnahme zum Ziel. Sie verlangt aber, dass das Wachstum des Verkehrsaufkommens mit dem Ausbau des Angebots für ÖV, Fuß- und Veloverkehr abgedeckt wird. Doch die St. Galler Bevölkerung spürt davon noch wenig. Dies erstaunt die zuständige St. Galler Stadträtin Elisabeth Behri nicht. Ein Blick auf ihre Statistik zeige aber, dass sich nachweislich etwas getan habe.
Wir stellen fest, dass im innerstädtischen Verkehr der Verkehr ganz leicht abgenommen hat. Das sind also 0,3%. Klar, das spürt man nicht direkt.
Es gebe aber auch konkrete Resultate, sagt die St. Galler Stadträtin weiter und erwähnt den Ausbau und die Verdichtung des Busfahrplans, die Erstellung von neuen Buswartehäuschen und die Erweiterung der Velowege. Dabei betont sie, dass das Verkehrssystem nicht von heute auf morgen komplett umgekrempelt werden könne.
Sie müssen Kreuzung um Kreuzung, Straßenzug um Straßenzug, vielleicht auch Trottoirrand um Trottoirrand muss man verändern. Das ist sehr viel Kleinarbeit dahinter, auch immer mit jedem neuen Projekt auch viel Denkarbeit dahinter. Das braucht auch einige Zeit.
Zeit, die es braucht für das wichtigste Projekt. Ein durchgehendes städtisches Velowegnetz. Und hier sehen die St. Gallerinnen und St. Galler noch immer Handlungsbedarf.
Velowege sollen sie ausbauen, das wissen, wo sie hergehören. Aber, weil heute ist es ja schwierig, wenn wir es mit den Velo durch müssen. Selbst schon, dann sind sie vielleicht dort ein bisschen gesitteter.
Ja. Also Velo rein, Auto raus.
In St. Gallen hat die Städteinitiative also zum Umdenken angeregt. Von einem autofreien Zentrum allerdings muss weiter geträumt werden. Der Langsamverkehr kommt eben nur im Schritttempo vorwärts.
Sascha Zürcher berichtete. Ein Jahrzehnt im Zeichen des Terrors geht zu Ende. Die Anschläge vom 11. September 2001 erschütterten den Westen und veränderten dessen Verhältnis zur muslimischen Welt. Wie fällt die Bilanz aus? 10 Jahre später. Osama bin Laden, der Chef der Al-Qaida, ist tot. Doch wie steht es um sein Terrornetzwerk und um den Dschihadismus, den er propagierte, und wie um unsere Wahrnehmung der muslimischen Welt und was hat der Terroranschlag dort ausgelöst? Mit einer Reihe von Beiträgen versuchen wir eine Bestandesaufnahme. Rami Khoury ist einer der führenden Publizisten im arabischen Raum und Direktor der Issam Fares Stiftung an der amerikanischen Universität in Beirut. Irene Meyer hat ihn dort besucht.
Man muss weit über den Campus der amerikanischen Universität in Beirut gehen, um das winzige Büro von Rami Khoury zu finden. Hier arbeitet einer, der wenig von Statussymbolen hält. Seine Leidenschaft sind die Intellektuelle, die politische Debatte und das Schreiben über die arabische Welt. Diese Welt, für die der 11. September 2001 ein so tiefer Einschnitt war.
On the Arab world in particular, the impact has been an exaggerated reliance on military and security measures by non-democratic regimes supported by the U.S. and many
Die undemokratischen arabischen Regime reagierten, unterstützt von den USA, mit völlig übertriebenen Sicherheitsmaßnahmen, um den Terror zu bekämpfen, sagt Khoury.
And this has heightened the concerns of so many ordinary citizens that their countries were turning into police states even more than they were.
Die Sorge vieler Bürger war, dass ihre Länder noch mehr als sie es bereits schon waren, zu Polizeistaaten mutierten und zu Erfüllungsgehilfen der USA, so der Publizist.
I think in the Arab world in particular, the years since 9/11 have been pretty negative. Terrorism hasn't been wiped out, it's increased in many ways. There's a lot more terrorists around the region now and Salafi anarchists and militants.
Die 10 Jahre seit den Terroranschlägen in New York sind negative Jahre gewesen, urteilt Rami Khoury. Der Terrorismus sei nicht ausgemerzt, im Gegenteil. Heute seien viel mehr Terroristen unterwegs als damals. Salafisten, Anarchisten, Militante, Grüppchen und Gruppen breit gestreut und darum sehr schwierig zu bekämpfen. Die Al-Qaida als solche möge wohl geschwächt worden sein, aber das Ganze sei nur eine Verlagerung des Terrors. Dieser sogenannte Krieg gegen den Terror durch den Westen und die arabischen repressiven Regime habe die Radikalisierung noch genährt und tue dies bis heute. So nüchtern er referiert, Rami Khoury lässt dies alles nicht kalt. Seine Biografie ist eine sehr arabische und darum geprägt von historischem Unrecht, von Kriegen und Konflikten. Khouris Familie stammt aus Nazareth, heute Israel. Er ist Palästinenser, geboren im Jahr der israelischen Staatsgründung 1948. Sein Geburtsort ist allerdings New York, da sein Vater, ein Journalist, ab 1947 von der UNO berichtete, als dort über die Zukunft Palästinas und Israels entschieden wurde. Da die palästinensische Heimat für ihn nicht mehr erreichbar war, lebte Rami Khoury nach seiner Ausbildung in den USA und zeitweise auch in der Schweiz, viele Jahre in Jordanien und seit langem im Libanon. Von Beirut aus beobachtete er die Zerstörung des Iraks, die amerikanische Invasion, eine sehr direkte Folge des 11. September.
It was clearly driven by motives other than dealing with terrorism. It was driven by motives of a desperate need for revenge by the
Das Motiv war nicht die Terrorgefahr, die es erwiesenermaßen im Irak gar nicht gab, sondern Rache der neokonservativen Bush-Regierung, stark beeinflusst von pro-israelischen Kräften und christlichen Fundamentalisten, sagt Khoury.
I would call them political terrorists, not military terrorists, but political intellectual terrorists. And that combination.
Er nenne diese Leute politische, intellektuelle Terroristen. Sie hätten mit diesem Krieg, dem Irak, der Region und ihren eigenen Armeen immensen Schaden und unvorstellbares Leid zugefügt.
It was an immense mistake, and I believe it wasn't just a mistake, it was a crime, for which people still need to be held accountable.
Das war nicht nur ein immenser Fehler, das war ein Verbrechen, für das die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden müssen, so der Publizist. Ein Krieg, der als verhängnisvoller Nebeneffekt den Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten extrem geschürt und verschärft habe, im Irak und in der Region, stellt Khoury fest.
That was one of the great sort of side effects of this American-led, American-British criminal invasion by heightening the Sunni-Shia tensions. They were there at a theological...
Spannungen und Probleme zwischen den beiden islamischen Strömungen habe es schon vor 2001 gegeben, aber mit dem Irakkrieg sei der Konflikt offen ausgebrochen. Zur Vertreibung sei es gekommen. Und der erste amerikanische Statthalter in Bagdad, Paul Bremer, habe den Konflikt in die Institutionen getragen, sagt Khoury. Und heute habe sich dieser Konflikt weiterum in der arabisch-islamischen Welt verschärft und spiegle sich im Machtkampf zwischen dem schiitischen Iran und dem sunnitischen Saudi-Arabien. In seinen Artikeln, die Rami Khoury unter anderem im Beiruter Daily Star schreibt und in seinen Vorträgen und Vorlesungen in der arabischen Region, in Europa und den USA, benutzt er Schlüsselwörter, die einem immer wieder begegnen. Eines davon heißt Respekt.
Well, respect is a huge concept. It's respect that the individual feels that he or she deserves to.
Respektiert werden von der eigenen Gesellschaft, der eigenen Regierung, respektiert werden aber auch von den Fremden, den Ausländern, dem Westen zum Beispiel. Der Durchschnittsbürger in der arabischen Welt, so sagt Khoury, fühle sich seiner Rechte beraubt und nicht geachtet. Dies sei ein zentraler Motor und Schlüssel nun bei den Aufständen in der Region und auch bei bewaffneten militärischen Organisationen wie der Hamas oder der Hisbollah.
It really means that, especially for foreigners who are dealing with the Arab world, to, you know, not to deal with us as stereotypical cartoon characters in black and white or good and bad. To look at the nuances, the complexities of societies, but most importantly,
Respekt heißt, uns nicht als Karikaturen zu sehen, in Schwarz-Weiß-Schubladen zu stecken und in simple Gut und Böse Schematas, sondern die Komplexität dieser Gesellschaften anzuerkennen. Und das Wichtigste sei, so der Beiruter Publizist, mit den Menschen hier so umzugehen wie mit Bürgern anderswo, wie in Kanada, wie in der Schweiz. Nicht mit dieser Doppelmoral und Heuchelei, davon hätten die Araber genug. Diese Begriffe fallen sehr häufig im Zusammenhang mit der westlichen Politik gegenüber den Palästinensern. Sind Sie von den Folgen des 11. September direkt betroffen?
Not particularly. I don't think the Palestinians are the victims of 9/11.
Direkte Opfer sind sie nicht, sagt Rami Khoury. Die Aufmerksamkeit habe sich danach eine Zeit lang verlagert, von ihnen weg. Aber auch 10 Jahre danach sei der palästinensisch-israelische Konflikt immer noch da. Und viele große Fragen und Entwicklungen heute, auch die Aufstände, hätten eine gewisse Verbindung zu diesem Konflikt. Die arabische Welt habe heute aus Sicht der Araber 2 große Prioritäten.
The reassertion of the 2 principal issues in this region now, I think, has to be recognized. One is the quest for democracy and citizenship.
Die demokratischen Rechte, der Wandel zum modernen, freiheitlichen Staat und die Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts. Rami Khoury schreibt seit Jahren gegen die Despoten und Autokraten in der Region an. Sie lähmten und lähmen seiner Meinung nach die arabischen Gesellschaften. Er hat seit langem die wachsende Wut und Verzweiflung der Bürger von Nordafrika bis zum Golf thematisiert und auch bemerkt, dass hier und dort selbstkritische Auseinandersetzung begann.
Oh yes, a lot. People at the popular level, intellectual level, except that the
die Dinge in die eigenen Hände nehmen. Tunesien, Ägypten. Rami Khoury nennt es das arabische Erwachen. Der Wandel vom unterdrückten und fremdbestimmten Individuum zum Bürger. Dieser lange Prozess habe nun begonnen, mit aller Euphorie und allen grausamen Rückschlägen. Der 11. September und seine Folgen spielten dabei keine Rolle, glaubt Khoury. Vielleicht habe die Repressionspolitik unter dem Vorwand Krieg gegen den Terror die Dinge ein wenig beschleunigt, mehr aber nicht.
If we did not have 9/11, we would still have the Arab Awakening.
Erwacht wären die Araber sowieso. Davon ist Rami Khoury überzeugt.
Irin Meyer hat mit Rami Khoury gesprochen. Er ist einer der führenden Publizisten im arabischen Raum und Direktor der Issam Fares Stiftung an der Amerikanischen Universität in Beirut. Niemand konnte erahnen, wie schnell und wie tief arabische Despoten wie Gaddafi, Mubarak oder Ben Ali fallen würden. Der arabische Frühling hält die Welt in Atem. Der tunesische Theatermacher Fadel Chaibi beschäftigt sich allerdings schon länger mit gestürzten und stürzenden Despoten. Sein prophetisches Stück Amnesia wurde ein halbes Jahr vor der Jasmin-Revolution in Tunesien erstmals öffentlich aufgeführt und es ist seit dem Fall von Ben Ali ein Theaterstück mit Kultstatus. Jetzt ist es am Zürcher Theaterspektakel zu sehen. Elinor Landmann.
Fadel Chaibi ist einer der bekanntesten tunesischen Intellektuellen. Über die Zürcher Landewiese stolziert der elegante ältere Herr mit einer Baseballkappe auf dem Kopf. »I love Tunisia«, »Ich liebe Tunesien«, steht drauf. Seit über 30 Jahren kritisiert der Regisseur Land und Leute mit seinen Stücken. Aber tunesischer Patriot, sagt Jaibi, sei er immer gewesen.
Je n'ai jamais cessé de l'être, qu'est-ce que vous croyez? Je fais un théâtre de la citoyenneté depuis toujours, un théâtre du quotidien, un théâtre qui s'intéresse à l'homo tunisianus.
Sein Theater sei für aufgeklärte Bürger, für Citoyens und beschäftige sich mit dem tunesischen Alltag, dem tunesischen Menschen. Im Stück Amnesia beherrscht 20 Minuten lang eine bleierne Stille die Bühne. Die Schauspieler gehen auf Zehenspitzen, fallen in wirre Albträume, nichts ist zu hören. Nur ab und an ein hustender Zuschauer, dann kündigen Trommelwirbel den Sturz des Diktators an. Die Schauspieler zucken im Rhythmus wie unter Schüssen. Doch Jaibi und seine Truppe erzählen nicht nur in deutlichen Bildern von einem Umsturz, sondern auch, wie ein gestürzter Despot Opfer seines eigenen Regimes wird. In traurigen Monologen äußert er sich. Die Stimme verhallt im leeren Bühnenraum. Mitleid mit dem gestürzten Tyrannen, mit dem Monster, das ist eines der Ziele des Regisseurs.
L'opinion veut que le monstre doit être monstrueux et qu'il faut lui tirer dessus. Moi, je n'accepte pas de tirer sur des gens qui nous ont tiré dessus. Je veux être plus élégant, plus nuancé, plus humain.
Menschlichkeit verdiene selbst der Tyrann, sagt Jaibi. Sein Theater ist nicht der Eindeutigkeit verpflichtet. Im Mai 2010 wurde das Stück in Tunesien uraufgeführt und wirkte trotz der Ambivalenzen wie ein Fanal. 2 Monate lang spielte Amnesia vor ausverkauftem Haus. 450 Zuschauer sahen das Stück jeden Abend und jeden Abend saß die Angst mit im Zuschauerraum. 50 Polizisten waren abkommandiert, um einen allfälligen Aufstand im Theater niederzuschlagen. Der geschah nicht. Und Fadel Jaibi macht auch klar, Amnesia nahm die Revolution nicht vorweg, bereitete sie auch nicht vor. Der Theaterabend erzählt von einem Putsch. In Tunesien aber habe das Volk eine Revolution gestartet. Die Realität habe also die Kunst überholt, sagt der Regisseur.
Il se trouve que la vie, qui va plus loin que l'art, nous rattrape et nous disent, écoutez, vous avez parlé de la chute d'un tyran, c'est pas les militaires, c'est pas des concurrents, mais c'est le peuple.
Nach der tunesischen Revolution hat Regisseur Jaibi sein Zeitstück Amnesia nicht angepasst. Es wird unverändert auch jetzt gespielt, als Dokument und als aktuelle Kritik. Denn das Stück schildert auch den Opportunismus, die Deformationen, die Unterdrückung beim Menschen anrichtet. Dinge, die auch im heutigen postrevolutionären Tunesien eine Rolle spielen. Sein Theater sei wachsam, widerständig und auch nach der Revolution unabhängig, sagt Fadel Jaibi.
C'est un théâtre de la vigilance et de la résistance. Il n'est pas question de se laisser illusionner par un pouvoir quelconque, par une idéologie quelconque, par un groupe de pression quelconque. Je suis un homme libre et indépendant.
Kritik nach allen Seiten ist die Aufgabe, die sich Jaibi stellt. Sein gelassenes Engagement wird der Künstler weiterverfolgen. Den Posten des Kulturministers hat Fadel Jaibi jedenfalls ausgeschlagen, um sich auch weiterhin dem kritischen Theater zu widmen. Sein neues Stück wird, wen wundert's, von der Revolution handeln.
Eleanor Landmann berichtete vom Zürcher Theaterspektakel. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Thomas Küenzi, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikquelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.